Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu dem vorletzten Abend unserer Vortragsreihe Wie mündig wollen wir sein? Über die Aufklärung, ihre Folgen und ihre Zukunft. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und habe immer das Vergnügen, für Sie diese Vortragsreihen zu organisieren. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine Menge nachzuhören. Vorträge, frühere Reihen können Sie im Internet finden, aufgenommen. Ich lasse mal die Karte rumgehen, auf der die Notiz ist, wo Sie das finden, wenn Sie möchten. Heute Abend haben wir, glaube ich, zum dritten Mal inzwischen zu Gast Herrn Professor Dr. Peter Fodosek. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Er hat studiert, wie man an der Titelei schon unschwer erkennen kann. Und zwar hat er das in Graz getan, Geschichte, Philosophie und Germanistik studiert und hat sich dann auf den Bereich der Bibliotheken konzentriert, war Leiter einer Bibliothek und ist gelandet bei der Hochschule, die damals in Stuttgart hieß Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, war irgendwann deren ihr Rektor und hat dann die Fusion dieser Hochschule erlebt mit der Hochschule für Druck zur heute existierenden Hochschule für Druck und Medien, in deren Gründungsrektorat Herr Fodosek war. Herr Fodosek hat Ihnen, wie Sie merken, ein bisschen was mitgebracht, nämlich Unterlagen, 4 Blätter sind es an der Zahl, die jetzt gerade kursieren und wo Sie Hintergrundinformationen bekommen. Ich denke mal, wenn Sie das verteilen und das ab jetzt einigermaßen in Ruhe machen, dann wird das den Vortrag nicht allzu sehr stören und Ihre Konzentration nicht. Ich denke, es ist was, was Ihnen auch im Nachgang hilft, wenn Sie sich noch vertiefen möchten. Ja. Ich bin gespannt, was wir heute über die Rolle der Bibliotheken und der Lektüre für die Aufklärung erfahren. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Professor Fodosek.
Meine Damen und Herren, liebe Studierende, zunächst einmal der gebührende Dank an den Kollegen Friedrich für die freundliche Vorstellung. Ich bin wieder sehr gerne in diesem Rahmen hier und benutze immer die Gelegenheit, so ein bisschen etwas zu erzählen aus meiner eigenen Forschungstätigkeit. Ich soll Ihnen heute etwas sagen, was haben Lektüre und Bibliotheken zur Aufklärung beigetragen, mündliche und schriftliche Kommunikation auf dem Weg in die Moderne. Das Handout, wie man heute so schön sagt, das ist schon fast durch, das habe ich deswegen angefertigt, weil in meinem Vortrag sehr viele Namen vorkommen, auch teilweise Buchtitel, Bildlegenden, die sicherlich nicht jedermann geläufig sind und da können Sie es dann hier nachlesen und ich kann mir auch viele Jahreszahlen, die ich sonst nennen müsste, ersparen. Sie haben in diesem Wintersemester, sofern Sie an allen Vorträgen teilgenommen haben, bereits viel über die Aufklärung gehört. Ich will mich deswegen nicht mehr grundlegend über Sie auslassen. Ich möchte stattdessen damit beginnen, dass ich Immanuel Kant zitiere und Ihnen dann 3 Abbildungen zeige. Sie kennen, zumindest einige von Ihnen, sicher Kants Antwort von 1784 auf die Frage, was ist Aufklärung? Vorsichtshalber zitiere ich es noch einmal. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht an Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und nun zu den Abbildungen, gleich die Abbildung 1. Das ist ein grafisches Blatt, eine Radierung des spanischen Malers Goya aus dem Jahre 1798. Die Bildlegende, die man so gut wie nicht lesen kann, steht auf Spanisch dort: El sueño de la razón produce monstruos. Das heißt, der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Man kann das interpretieren: wenn die Vernunft schläft, geschehen ungeheuerliche Dinge. Oder positiv formuliert: Aufklärung bedarf eines wachen Verstandes. Das Blatt war unter anderem eine Reaktion auf die Ereignisse der Französischen Revolution, die ja vernünftig begonnen und blutig geendet hat. Jetzt bitte das Bild 2. Hier sehen Sie eine Büste des Philosophen, Schriftstellers Jean-Jacques Rousseau von dem französischen Bildhauer Jean-Antoine Houdon. Eine sehr berühmte Büste von Houdon. Gibt es übrigens auch eine Porträtstatue des Widerparts von Rousseau von Voltaire. Jean-Jacques Rousseau hat im Jahre 1750 eine Preisschrift bei der Akademie von Dijon eingereicht. Bitte das Bild 3. Sie sehen hier das Titelblatt der deutschen Ausgabe. Ich lese es Ihnen, weil halt auch nicht mehr jeder Fraktur lesen kann, vor. Abhandlung, welche bei der Akademie in Dijon im Jahr 1750 den Preis über folgende von der Akademie vorgelegte Frage davongetragen hat: ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sitten beigetragen hat. Der französische Philosoph, der unzweifelhaft ein Vertreter der Aufklärung war, äußerte in dieser Preisschrift, mit der er seinen großen Ruf in Europa begründet hat, seine Skepsis bezüglich der Wirkungsmächtigkeit aufklärerischen Denkens. Ja, was will ich Ihnen jetzt mit diesen Beispielen sagen oder beweisen? Von der idealistischen Definition Kants, der Warnung Goyas bis zum grundsätzlichen Zweifel Rousseaus umfasst die Aufklärung ein breites Spektrum von Meinungen und Beurteilungen. Dazu noch einige weitere Vorbemerkungen. Im Allgemeinen gilt das 18. Jahrhundert als das zentrale Jahrhundert der Aufklärung. Sie reicht aber tief bis in das 17. Jahrhundert zurück und endet erst mit der sogenannten Volksaufklärung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und schließlich zu ihrer räumlichen Ausdehnung. Sie erstreckt sich schwerpunktmäßig von den Niederlanden über Großbritannien nach Frankreich, Italien und Deutschland. An den geografischen Rändern, insbesondere im östlichen Europa, lässt ihre Ausstrahlung zumindest in der Breitenwirkung allmählich nach. Weniger bekannt ist ihre Auswirkung, ihr Einfluss in Nordamerika, in den englischen Kolonien bzw. in den jungen USA. Hier wären als Beispiel die Namen von zwei Founding Fathers, also den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten, zu erwähnen: Benjamin Franklin und der dritte Präsident der USA, Thomas Jefferson. Auf beide komme ich dann später noch einmal zurück. Aber ob Propagierung, ja Glorifizierung der Ideen der Aufklärung oder ihre Kritik, ohne die mündliche und schriftliche Kommunikation, das gedruckte Wort, hätte sie ihre Wirkung nicht entfalten können. Zu ihrer Verbreitung trugen Journale als Sammelbegriff für Zeitungen und Zeitschriften, Enzyklopädien, Briefwechsel und Volksschriften ebenso bei wie Institutionen, als das sind Akademien, Universitäten und Schulen, Bibliotheken und Lesegesellschaften. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass dies nicht nur eine Bildungselite betraf. Zugleich bemühte sich die sogenannte Volksaufklärung, die gesellschaftliche Exklusivität des Wissens zu überwinden und weitere Kreise, vor allem die Landbevölkerung, in den Prozess des Aufklärens einzubeziehen. Bitte Bild 4. Auf dem Titelblatt einer Publikation aus dem Jahre 1787 wird dieses Ziel wie folgt umschrieben. Das steht auch hier auf dem Titelblatt. Das ist eine recht bekannte Schrift eines Volksaufklärers Heinrich Gottlieb Zerrenner. Volksbuch, ein fasslicher Unterricht in nützlichen Erkenntnissen und Sachen mittels einer zusammenhängenden Erklärung für Landleute, um sie verständig, gut, wohlhabend, zufriedener und für die Gesellschaft brauchbarer zu machen. Damit ist eigentlich in Nutze genau formuliert, was die Volksaufklärer wollten. Alle Medien, die ich jetzt eben aufgezählt habe, und Institutionen waren nicht nur in ihrer Zeit bedeutsam für die Verbreitung der neuen Ideen, sondern auch für ihr Fortleben und ihre Fortwirkung bis in die Gegenwart. Und damit bin ich jetzt bei meinem engeren Thema angelangt und möchte jetzt zunächst etwas sagen über die Voraussetzungen, zunächst die Elementarschulen und die Universitäten. Ich möchte daran erinnern, und Sie werden sich das ja auch denken können, dass zunächst für die bildungsferne Bevölkerung die Grundvoraussetzungen geschaffen werden mussten. Das war die Einführung der Schulpflicht. Von einigen frühen Vorläufern, wie zum Beispiel Württemberg 1649 abgesehen, war das in Preußen 1717 und in den habsburgischen Erblanden 1774 der Fall. Das bedeutete aber noch lange nicht, dass beim sogenannten gemeinen Mann, also bei den Angehörigen der ländlichen Schichten, Handwerkern, Dienstboten, eine zureichende Beherrschung der Kulturtechniken Lesen und Schreiben vorhanden gewesen wäre. Es ist wenig bekannt, ich habe es auch erst vor wenigen Jahren erfahren, dass Schottland vermutlich das einzige Land Europas war, das schon im 18. Jahrhundert weitgehend literalisiert gewesen ist, durch alle Schichten der Bevölkerung. Von den Protagonisten einer verbesserten Schulbildung in Deutschland möchte ich nur eine Persönlichkeit und die mit Respekt nennen, Friedrich Eberhard von Rochow. Jetzt bitte Bild 5. Eberhard von Rochow war ein Gutsherr in Brandenburg. Er bewirtschaftete das Gut Reckahn, nicht nur im heutigen Bundesland Brandenburg, sondern in der Nähe der Stadt Brandenburg. Dort hat er eine Musterschule eingerichtet und das erste kindgemäße Schulbuch mit dem schönen Titel Der Kinderfreund verfasst. Sie sehen hier ein Buch, in dem er berichtet hat, wie es zu dieser Gründung der Schulen gekommen ist und wie er dort den Schulbetrieb aufgezogen hat. Auf dem Gut, das sehr schön restauriert ist, ist die Schule, die er gegründet hat, das Gebäude sogar noch erhalten, und da ist ein kleines Schulmuseum drin. Da bekommt man eine Vorstellung, wie eine solche Schule im 18. Jahrhundert ausgesehen hat. Bitte das nächste. Und das ist dieses Lesebuch, Der Kinderfreund, ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen. Und das war eben das Besondere, das war in diesem Sinne eigentlich das erste kindgemäße Lesebuch, das erschienen ist. Bei den Zeitgenossen hat es ein ganz enormes Aufsehen erregt, dass Bauernkinder, und zwar sowohl Jungen als Mädchen, als vernünftige Wesen betrachtet wurden und in einer altersgemäß geschalteten Schule lernen durften. Im deutschen Sprachraum weit hinein bis in das 19. Jahrhundert weit verbreitet waren die ins Deutsche übersetzten Lehrwerke einer französischen Erzieherin und Gouvernante, einer Madame Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, die sich nicht nur für Kinder der höheren Stände schrieb, sondern auch für, ich zitiere, für Arme, Handwerksleute, Dienstboten und das Landvolk. Ihre Bücher aus dem 18. Jahrhundert sind bis weit ins 19. Jahrhundert in mehreren Sprachen übersetzt, ins Englische, ins Deutsche im Gebrauch gewesen. Und das Interessante ist daran, dass sie sich auch über die Didaktik Gedanken gemacht hat. Sehr viele dieser Bücher sind in Dialogform geschrieben. Also das ist der Wechsel von der schriftlichen oder von der mündlichen zur schriftlichen Dokumentation, Kommunikation, die aber in gedruckter Form möglichst lebendig wiedergegeben werden sollte. Ich möchte noch bemerken, dass sie sich ganz besonders der Mädchenbildung angenommen hat, was im 18. Jahrhundert auch noch nicht selbstverständlich war. Ich möchte nicht verschweigen, dass keineswegs alle Zeitgenossen von der zunehmenden Fähigkeit zu lesen angetan waren. Aus moralischen und politischen Überlegungen wurde von konservativen Kreisen die angeblich grassierende Lesesucht, Leseseuche, Lesepest und solche schönen Ausdrücke hat es noch mehr gegeben, nicht nur der höheren Stände beklagt und als Bedrohung empfunden, sondern ganz besonders auch für die unteren Stände. Freilich waren diese Klagen maßlos übertrieben, vor allem wenn man bedenkt, dass das lesende Publikum, bei dem eine entsprechende Bildung vorausgesetzt wurde, noch um 1790 vermutlich nicht mehr als 1,5% der Bevölkerung umfasst hat. Es gibt aus dieser Zeit so gut wie keine Statistiken, und wenn man die Fachliteratur liest, werden Sie Angaben finden von 0,01% bis 2%, bei manchen sogar bis 5%, aber höher geht es bei niemandem. Es waren ja dann noch immer sehr wenige. Bitte Bild 7. Dieses schöne Bild des französischen Malers Jean-Honoré Fragonard, das ja sehr berühmt ist, zeigt ein lesendes Mädchen im 18. Jahrhundert. Und aufgrund dessen, was ich gesagt habe, und auch wenn Sie das Bild genau anschauen, werden Sie sehen, dass das natürlich eine Jugenddame der besseren, der höheren Stände war, denn ländliche Schichten, erstens konnten sie sich nicht malen lassen und zweitens konnten sie eben nicht lesen. Also das ist durchaus interpretationsfähig. Wenn ich jetzt den großen Sprung vom Elementarunterricht zu den Universitäten versuche, dann in aller Kürze die folgenden Bemerkungen. Erst ab dem 18. Jahrhundert entwickelten sich die Universitäten von noch nahezu mittelalterlichen Lehranstalten zu neuzeitlichen wissenschaftlichen Einrichtungen. Sie wurden in einem sich Jahrzehnte bis ins 19. Jahrhundert hineinziehenden Prozess zu Vorkämpfern aufgeklärten Denkens in allen Disziplinen. Als erste Universität, die Ideen der Aufklärung umgesetzt hat, wäre die 1692 gegründete Universität Halle zu nennen, unter dem Einfluss des berühmten Rechtsgelehrten und Rechtsphilosophen Christian Thomasius und des Philosophen Christian Wolff, einer der führenden Köpfe der Aufklärung in Deutschland im 18. Jahrhundert. Zu noch größerer und noch nachhaltigerer Bedeutung gelangte die 1734 gegründete und 1737 eröffnete Universität Göttingen, die weit über Deutschland hinaus und bis in die britischen Kolonien hinein ausstrahlte. Von uns für das Thema, auf das ich noch weiter zu sprechen komme, von besonderer Bedeutung ist die Universitätsbibliothek gewesen, auch 1737 gegründet, die sich heute in ihren Broschüren mit Recht als erste moderne wissenschaftliche Bibliothek Deutschlands bezeichnet. Auch da werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Jetzt zum nächsten Kapitel. Die mündliche Kommunikation und ihre Derivate Gespräch, institutionalisiertes Gespräch und gedrucktes Gespräch. Seit der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts und dann besonders seit der Reformation ab 1517 hatte, was die Verbreitung von Informationen und Ideen anbelangt, eine allmähliche Verlagerung von der mündlichen zur visuellen und in unserem Fall schriftlichen Kommunikation stattgefunden. Was für unser Thema jetzt interessant ist, ist nicht die Konversation des Alltags, sondern das institutionalisierte Gespräch, vor allem in der Wissenschaft, aber auch in der gebildeteren Gesellschaft. Wenn man so will, kann man ja die intellektuelle Auseinandersetzung im Gespräch bis in die Antike, wenn man an die Dialoge von Platon denkt, zurückverfolgen. Was ich aber hier meine, sind Institutionen, die auf nationaler Ebene eine Plattform boten, im Rahmen von regelmäßigen Zusammenkünften über wissenschaftliche Fortschritte zu berichten und Forschungsergebnisse zu diskutieren. Insofern ist das moderne Konzept der Akademien der Wissenschaften ein Kind der Aufklärung. Und ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, den Autor, den habe ich mir leider nicht notiert. Dieser Autor bezeichnet den Akademiegedanken an sich als das wohl größte institutionelle bildungshistorische Projekt und Kontinuum, das die westliche Bildungsphilosophie überhaupt hervorgebracht hat. Vorbildcharakter bei den Akademien hatten vor allem die drei großen französischen Akademien, die im 17. Jahrhundert etabliert worden sind. Ich nenne die drei, die 1635 von dem Minister Ludwigs des 13. von Frankreich, Kardinal Richelieu, ins Leben gerufene Académie Française für Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache. Gefolgt von der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, die zuständig war für Sprachen, Geschichte, Kultur und Kunst der alten Welt. Sie wurde gegründet von einem Minister Ludwigs des 14. von Jean-Baptiste Colbert im Jahre 1663. Und die dritte im Bund war dann 1666 die Académie des Sciences für die Forschung in allen, vor allem aber auf den naturwissenschaftlichen Gebieten. Neben den drei französischen und besonders Académie des Sciences hat die britische 1660 geschaffene Royal Society of London for Improving Natural Knowledge bald Weltruhm erreicht. Ihr berühmtester Präsident im 18. Jahrhundert war übrigens Isaac Newton. Andere Akademien in Europa sind dann gefolgt. Bitte das Bild. Ach, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie eine solche Akademiesitzung stattgefunden hat, sehen Sie hier einen Kupferstich. Eine Versammlung der Mitglieder der Dänischen Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen im Privatpalais des Grafen Holstein. Also Sie sehen diese im Stil des 18. Jahrhunderts elegant gekleideten Herren, die scheint, wo einer links vorträgt und die anderen gerade zuhören. Und dann bitte das nächste. Das ist dieselbe Szene, aber das ist eine Sitzung der Royal Society in London in der Mitte des 19. Jahrhunderts. In diesen Räumen hat die Institution bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gewirkt. Ja, dazu noch folgende Ergänzung, dass bei diesen Sitzungen oder bei den Aktivitäten der Akademien das Gespräch im Vordergrund stand, bezeugen dafür die bis heute dafür noch gebräuchlichen Bezeichnungen für ihre Publikationen. Alle Akademien haben ja Schriftenreihen, wissenschaftliche Journale und so weiter. Und die heißen heute noch zum Teil Sitzungsberichte, obwohl es Papiere sind, die gar nicht in Sitzungen vorgelesen worden sind. Oder Verhandlungen der Akademie in XY oder auch Protokolle. Alles weist darauf hin, dass der Ursprung eben das mündliche Gespräch bei den Akademiesitzungen gewesen ist. Auf der nicht wissenschaftlichen Ebene befriedigten Lesegesellschaften das kommunikative Bedürfnis einer bürgerlichen Gesellschaft. Sie waren Teil der zunehmenden Emanzipationsbestrebungen des Bürgertums bis hin zu einer breiten Politisierung des Publikums. Das Lesen war in den Lesegesellschaften schon bald nicht mehr der primäre Zweck, sondern mindestens ebenso die Gespräche und die Diskussion über das Gelesene. Vom letzten Drittel des 18. Jahrhunderts an bis etwa 1800 sind in Deutschland, also das Gebiet des alten Heiligen Römischen Reiches, an die 500 solcher Lesegesellschaften entstanden, die eben den genannten Zwecken dienten, aber zum Teil auch einer neuen allgemeinen bürgerlichen Gesellschaftskultur dienten. Dass sie ganz wesentlich zur Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts beigetragen haben, beweist das Misstrauen, das ihnen vor allem nach Ausbruch der Französischen Revolution 1789 von Seiten der Politik entgegengebracht wurde. Sehr viele von ihnen wurden der Geheimbündelei verdächtigt und schlichtweg verboten. Bitte Bild 10. Hier zeige ich Ihnen eine der ersten derartigen Zusammenschlüsse. Das ist das vermutlich früheste Beispiel einer Lesegesellschaft. Das ist die 1727 von Benjamin Franklin und seinen Freunden in Philadelphia gegründete Debattiergesellschaft The Junto. Aus dieser Debattier- und Lesegesellschaft ist später, sind die Vorläufer der ersten Public Libraries, also der öffentlichen Bibliotheken, entstanden. Und in diesem Gebäude hat die spätere Library Society of Philadelphia getagt. Das Gebäude existiert heute noch. Ich habe es auch fotografiert, aber ich habe mir gedacht, ein fast zeitgenössischer Kupferstich ist ein bisschen interessanter als ein Foto. Heute nennt sich das Library Insurgents Hall, also eine Bibliothek drinnen, das ist ein Versammlungsgebäude für Mediziner. Ja, und dann bitte Bild 11, das zeige ich Ihnen eher der Kuriosität halber. Das ist von einem Maler namens Hasenclever und zeigt eine leicht karikierend eine Berliner Zeitungslesegesellschaft. Hinten sehen Sie, dass man eben nicht nur lesen konnte, sondern zum Beispiel auch schlafen, zeigt das sehr schön. Und hinten bei der Kerze spielen zwei Herren Schach, also auch das konnte man in einer solchen Lesegesellschaft machen. Das Bild ist so ungefähr von 1840. Ja, so viel zu der Kommunikation in Akademien und Lesegesellschaften. Schließlich könnte man die Mitteilung und den Gedankenaustausch in Form von Briefen auch als einen Ersatz für das Gespräch betrachten. Das war nicht nur der Fall, wenn Briefpartner räumlich voneinander getrennt waren. Briefe waren vielmehr auch ein didaktisches Mittel, darum spricht man auch heute noch von Lehrbriefen zum Beispiel, waren ein didaktisches Mittel, um dem Mitzuteilenden Lebendigkeit zu verleihen. Bedeutende Gelehrte, wie zum Beispiel der Ihnen vermutlich bekannte Schweizer Mathematiker Leonhard Euler oder sein Zeitgenosse, ebenfalls ein Schweizer Mathematiker Daniel Bernoulli, der war mal auf einem, glaube ich, 100-Franken-Schein abgebildet, haben ihre Forschungsergebnisse in umfangreichen Briefwechseln mit anderen Gelehrten ausgetauscht, die heute in vielbändigen kritischen Briefausgaben ediert sind. Von Euler stammt noch ein ganz besonders interessantes Buch, die Briefe an eine deutsche Prinzessin über verschiedene Gegenstände aus der Physik und Philosophie. Bitte 12. Das ist das Titelbild. Er hat die Ausgabe auf Französisch geschrieben, weil die Sprache, wie man sich gebildet unterhaltet hat, bei den Adeligen ja das Französische war und es ist dann erst später eine deutsche Übersetzung erschienen. Diese Briefe waren an die Prinzessin Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt gerichtet, die eine hochgelehrte Dame war und die Euler immer wieder Fragen aus der Physik und Mathematik gestellt hat. Und er hat er in Briefen beantwortet, die er dann als Buch veröffentlicht hat. Einer der berühmten Briefe in diesem Buch befasst sich zum Beispiel mit der Frage, die die Prinzessin gestellt hat, warum der Himmel blau ist. Also was sind die physikalischen Grundlagen, dass auf der Erde der Himmel blau erscheint. Und solche Dinge hat er in allgemein verständlicher Form beantwortet. Man könnte sagen, es ist einer der ersten Versuche, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte, Populärwissenschaft allgemein verständlich zu erklären. Und dann möchte ich noch einmal auf diese französische Dame hinweisen, auf die Jean-Marie Le Prince de Beaumont, die ja teilweise ihren Lehrwerken für Kinder auch Gesprächsform oder Briefform gegeben hat, um die Sache eben lebendig zu gestalten. Ich komme jetzt zu den schriftlichen Dokumenten, zu den Journalen, zu den Nachschlagewerken und den Volksschriften. Die Fülle der Literaturgattungen der Aufklärung ist riesig groß und ich musste mich da eben auf drei markante beschränken. Zunächst einmal eine neuere Definition eines Zeitungswissenschaftlers, was die ersten Zeitschriften waren. Wenn Sie sie nicht verstehen, ist nicht schlimm. Ich habe sie auch dreimal lesen müssen, bis ich sie verstanden habe. Zeitschriften sind Kommunikationsorgane von Sozietäten, die die Vertextung mündlicher Kommunikation vermitteln. Also Sie können sich jetzt mal überlegen, was die Vertextung mündlicher Kommunikation, ob man das nicht auch anders ausdrücken könnte. Also gemeint ist gewissermaßen die Fortsetzung von Gesprächen mit anderen Mitteln. Die Zeitschriften, übrigens auch die Zeitungen, entstehen in Deutschland am Mitte, Ende des 17. Jahrhunderts. Und als Beweis für die These Fortsetzung der Gespräche in gedruckter Form kann gleich die erste deutschsprachige Zeitschrift gelten, die den Titel hatte Monatsgespräche. Also einmal im Monat ein Gespräch, aber in gedruckter Form. Und zwar Gespräche, die zugleich belehrend und unterhaltend sein wollten. Der Herausgeber und Begründer dieser Zeitschrift war der von mir schon genannte Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph in Halle, Christian Thomasius. Vorausgegangen, also den deutschen Zeitschriften vorausgegangen, sind bereits einige Jahrzehnte vorher Periodika der bedeutenden europäischen Wissenschaftsnationen Frankreich, Großbritannien und Italien. Bitte jetzt Bild 13. In Paris erschien 1650 das Journal des Savants. Sie werden sich vielleicht wundern, wie das geschrieben ist. Savant schreibt man heute ganz anders, aber das ist die alte französische Schreibweise für Gelehrte. Und daneben sehen Sie die im gleichen Jahr gegründeten Philosophical Transactions in London. Philosophical Transactions giving some account of the present undertaking, studies and labors of the ingenious in many considerable parts of the world. Und in Italien kam 1668 in Rom das Giornale dei Literati heraus, alle drei mit Vorbildfunktion für zahlreiche andere Organe in ganz Europa. Die Kopien, die man da kriegt, auch aus dem Internet holen kann, sind leider alle sehr schlecht zu lesen, auch in der Vergrößerung. Ich möchte Ihnen doch aus dem Inhalt der Contents einige Titel von Schriften nennen, was in einer solchen wissenschaftlichen Zeitschrift gebracht wurde. Gleich in der ersten Zeile beginnt es mit An Account of the Improvement of Optic Classes at Rome. Also ein Bericht über die Verbesserung optischer Linsen in Rom. Oder in der dritten Zeile Of the motion of the last comet predicted, über die Bewegung des letzten vorhergesagten Kometen, also ein astronomisches Thema. Dann in der Mitte etwa, auch Kuriositäten sind da berichtet worden, a relation of a very odd monstrous calf, also ein Bericht über ein außergewöhnliches, hässliches, missgestaltetes Schaf, wahrscheinlich ist es mit 6 Beinen oder 2 Köpfen oder sonst irgendetwas zur Welt gekommen. Also solche Aufsätze wurden in diesen ersten Zeitschriften publiziert. Neben diesen ersten wissenschaftlichen Journalen nahmen dann vor allem im 18. Jahrhundert, also etwas später, die Rezensionszeitschriften, gerade auch für die Verbreitung der Ideen der Aufklärung, einen breiten Raum ein. Sie zeigten neu erschienene Literatur an, sozusagen Spiegel-Bestsellerlisten, bewerteten sie in kritischen Besprechungen und dienten nicht nur den Gelehrten, sondern einem breiteren gebildeten Publikum, sich einen Überblick über die rasch anwachsende Literaturproduktion zu verschaffen. Ein prominentes Beispiel einer solchen wissenschaftlichen Rezensionszeitschrift sind die göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen. Später hieß die Zeitschrift nur göttingische Gelehrte Anzeigen und die erscheinen heute noch. Ein anderes Rezensionsorgan waren die Briefe, die neueste Literatur betreffend, die von 1759 bis 65 ausschließlich schöne Literatur angezeigt haben. Die Briefe, die neueste Literatur betreffend, war eine der ersten publikumswirksamen Zeitschriften und hatte einen ganz erheblichen Einfluss auf die bürgerliche Geschmacksbildung. Sie wurden auch von drei bedeutenden Persönlichkeiten herausgegeben, von niemand Geringeren als dem Dichter Gotthold Ephraim Lessing, von dem Philosophen Moses Mendelssohn und von Friedrich Nicolai, einem der ersten Köpfe der Berliner Aufklärung, der auch einen berühmten Verlag, der aufklärerische Literatur veröffentlicht hat, betrieben hat. Und schließlich wäre noch zu nennen die Allgemeine Deutsche Bibliothek, die ebenfalls von Friedrich Nicolai herausgegeben wurde und die Buchbesprechungen aus allen Fachgebieten gebracht hat. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sind in Deutschland etwa 1000 Periodika für ein gelehrtes und gebildetes Publikum entstanden. Manche haben nicht sehr lange gelebt, aber immerhin, sie haben einige Jahre existiert. Man kann sie, meine ich, durchaus als Netzwerke des Wissens im Zeitalter der Aufklärung bezeichnen. Und eine solche Wissensvernetzung hat es bis dahin noch nicht gegeben. Allerdings ist das blühende Rezensionswesen des 18. Jahrhunderts nicht immer auf den Beifall der Zeitgenossen gestoßen, vor allem natürlich bei denen, die kritisiert wurden. Und das belegt sehr schön ein Vers von Goethe. Goethe hat ein Gedicht geschrieben, 1774, das heißt Der unverschämte Gast, da wird er von einem Rezensenten besucht. Und die letzte Zeile in diesem Gedicht heißt, Schlag den Tod, den Hund, er ist ein Rezensent. Bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts trat dann noch ein völlig neuer Typ von Zeitschriften auf, die man als Vorläufer der sogenannten Publikumszeitschriften, heute vielleicht sogar der Familienzeitschriften und Frauenzeitschriften betrachten könnte. Das heißt, Zeitschriften, die eine breite, nicht fachspezifisch interessierte Leserschaft, besonders Frauen, als Adressaten hatte, in einem sehr weiten sozialen Umfeld. Diese Zeitungen und Zeitschriften nannte man damals moralische Wochenschriften. Sie hatten in England ihren Ursprung, jetzt bitte Bild 14, und zwar der Erfinder dieser Art von Zeitschriften waren zwei englische Publizisten, Joseph Addison und Richard Steele. Sie haben zwei Zeitschriften gegründet, die nacheinander erschienen sind. Die erste war The Tatler und die zweite war The Spectator. Von dem zweiten zeige ich Ihnen da ein Titelblatt. Was wollten Sie mit diesen Zeitschriften erreichen? Ihr Ziel war eine, das ist jetzt ein Zitat, Verbesserung der Sitten. Die Tugend sollte in ihrer Vortrefflichkeit, das Laster in seiner Hässlichkeit vorgeführt werden. Und diese Zeitschriften behandelten in Form von Essays, kleinen Erzählungen, Sittenschilderungen, man hat das damals Gemälde genannt, alle möglichen Fragen des geistigen und praktischen Lebens. Besonderen Wert wurde gelegt auf Frauenbildung, Erziehung und Ehe, auf die Schilderung der gesellschaftlichen Zustände ganz allgemein. Es finden sich Empfehlungen für den Umgang mit Dienstboten, ebenso wie vernünftige, das Wort vernünftig kommt in solchen Schriften immer vor, vernünftige Ratschläge für die Haushaltsführung und vor allem auch praktische pädagogische Hinweise. Auch da wieder eine Zahl im gesamten Sprachbereich erschienen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts etwa 500 solcher Zeitschriften. Eine der ältesten und bekanntesten war eine mit dem merkwürdigen Titel, ich glaube, da habe ich auch ein Bild, das ist Nummer 15, die vernünftigen Tadlerinnen, herausgegeben von dem Schriftsteller Johann Christoph Gottsched und seiner Frau, der Gottschedin. Sie werden sich über diesen merkwürdigen Titel Die vernünftigen Tadlerinnen wundern. Das ist nämlich eine falsche Übersetzung des englischen Worts The Tattler. To tattle heißt englisch einfach plaudern. Und wenn man es übel nehmen will, kann es auch schwätzen heißen. Also was die englische Zeitschrift hieß sozusagen Plaudereien. Und der Herr Gottsched, der wahrscheinlich nicht ausreichend Englisch konnte, hatte to tattle mit tadeln übersetzt. Und das ist jetzt für die Ewigkeit da festgehalten. Zum Schluss dieses Abschnitts möchte ich noch auf eine Zeitungsgattung aufmerksam machen, die die Bestrebungen der Volksaufklärung, also die Aufklärung des gemeinen Mannes, unterstützen sollte. Diese Zeitschriften widmeten sich zu einem großen Teil der Landbevölkerung, um sie mit fortschrittlichen Methoden der Landwirtschaft, mit wirtschaftlich vernünftigen Handlungsweisen, mit verbesserter Hygiene und sonstigen wichtigen Fragen vertraut machen wollte. Ich zeige Ihnen da auch zwei Titelblätter als Beispiel, die Nummer 16 zunächst. Das ist die Zeitung für Städte, Flecken und Dörfer, insbesondere für die lieben Landleute, alt und jung. Die sogenannte Rote Zeitung, aber nicht, weil sie bereits links eingerichtet war, eine Vorläuferin der Taz oder irgend sowas, sondern weil sie einen roten Umschlag hatte. Also auch so kann man zu der Ehrenbezeichnung Rot kommen. Sie ist in Wolfenbüttel erschienen. Die zweite, das ist jetzt die Nummer 17, das resonierende Dorfkonvent. Eine gemeinnützige, ökonomisch, moralisch, politische Schrift für den Bürger und Landmann. Und hier sehen Sie, was man damit auch wollte. Das sollte nicht jeder im Kämmerchen still für sich hinlesen, sondern es wurde erwartet, dass man das gemeinsam las und weil auf dem Land viele nicht lesen und schreiben konnten, dass es einer vorlas und dann man über den Inhalt auch diskutieren und sich austauschen könnte. Das zeigt dieser Holzschnitt. Das zeigt auch, dass hier Vertreter verschiedener Stände sind. Der Mann mit der Pudelhaube, das ist wahrscheinlich der Landmann, und der Herr ganz links mit der Zopfperücke, das ist wahrscheinlich ein Angehöriger der höheren Stände. Damit wollte man auch andeuten, dass sich bei dieser Volksaufklärung über soziale Grenzen hinweg alle beteiligen und engagieren sollten. Recht schön ist auch, was früher damals oft üblich war, ein Motto unter dem Titelblatt: Das Dorfkonvent sitzt, prüft den Schlendrian, forscht, was dir nützt, führt dich zum Denken an. Sprich nicht, was hilft, dass viele resonieren. Freund, manches ist probat und manches zu probieren. Also solche Merkverse waren sehr beliebt, weil ja bekanntlich der Reim dazu beiträgt, dass man sich irgendwelche moralische Lehren oder sonstiges besser einprägt. Jetzt etwas, ein ganz anderer Publikationstyp. Ein spezieller Fall der Wissens- und Informationsvermittlung der Aufklärung sind die Enzyklopädien. Also umfassende und übersichtliche Darstellungen des gesamten theoretischen und praktischen Wissensstoffs. So etwas gibt es bereits zwar auch schon seit der Antike, aber sie nehmen mit dem Einsetzen aufklärerischer Bestrebungen enorm zu. Jetzt bitte Abbildung 18. Die größte Wirkung erlangte die zwischen 1751 und 1772 erschienene Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, also Enzyklopädie oder alphabetisch geordnetes Lexikon der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Sie wurde herausgegeben von dem Aufklärer Denis Diderot, auch als Schriftsteller bekannt, und Jean Leroux d'Alembert, einem berühmten Mathematiker. Was Sie hier sehen, ist faktisch eine Einladung zur Subskription. Das heißt, bevor gedruckt wurde, versuchte man möglichst viele Subskribenten zu gewinnen, um das Werk vorfinanzieren zu können. Darum steht da ungefähr in der Mitte proposé par subscription, also ein Vorschlag für die Subskription. Und ich lese Ihnen noch ein bisschen was von dem Titelblatt vor, also der Titel, Enzyklopädie oder resonierendes oder besprechendes Lexikon der Wissenschaften, der Künste und der Handwerke und der Künste und der Berufe, gesammelt von den besten Autoren und besonders gestützt auf das britische Lexikon von Chambers, das war ein Parallelunternehmen in England, Harris und de Duch, das waren Holländer, durch eine Gemeinschaft von Gelehrten, herausgegeben und veröffentlicht von Monsieur Diderot und was die mathematischen Teile betrifft, von Monsieur d'Alembert von der Akademie, der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris und, das ist interessant, von der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Dann kommt ein Motto nach einem Gedicht von Horaz, das tut da hier nicht viel zur Sache. Und dann ist es angekündigt in 10 Bänden im Folioformat, also im Großformat, unter Beifügung von 2 Blanche, das sind Kupferstiche, zur Illustration, das füge ich jetzt hinzu. Im Endeffekt waren es dann nicht 10 Bände, sondern 17 Bände und 11 Tafelbände. Und das war ganz etwas Besonderes, weil die Tafelbände Abbildungen aus allen Wissenschaftsbereichen und bis hin zu den Künsten hatten. Es ist das am reichsten illustrierte Werk der Aufklärung, das erschienen ist, und auch mit technischen Zeichnungen, alles Mögliche in der für die damaligen Zeit besten Qualität. Und unten ist vielleicht noch interessant, wenn ich das kurz erläutere, avec approbation et privilège du roi, also mit Approbation, mit Genehmigung und Privileg des Königs. Das bedeutete einen gewissen Schutz dahingehend, dass die Urheberrechte gewahrt werden, weil ein Urheberrecht hat es ja damals noch nicht gegeben. Wenn man ein Privileg eines Herrschers hatte, durfte offiziell ein solches Werk nicht nachgedruckt werden, was ja sonst durchaus die gängige Praxis war. Aber die Genehmigung durch den König hat nicht verhindert, dass die Publikationsgeschichte dieses Werks beinahe einem Krimi gleicht. Diderot ist deswegen sogar für kurze Zeit in der Bastille gesessen. Zeitweise wurde der Verlagssitz in die Niederlande, die Liberaler waren verlegt. Es hat Zensurmaßnahmen gegeben, aber am Ende ist dann doch das Werk vollständig erschienen und das war schon sehr bemerkenswert. Die Artikel sind von insgesamt 150 Mitarbeitern geschrieben worden. Die Leute, die da mitgeschrieben haben, die heißen Enzyklopädisten, so nennt man sie heute noch. Darunter waren die namhaftesten Autoren der Zeit, zum Beispiel Rousseau war einer der Beiträger. Er hat vor allem die Artikel über Musik verfasst, was man zunächst nicht glaubt, aber wenn man weiß, dass Rousseau sogar eine Oper komponiert hat, dann wird das verständlich. Dann war unter den Enzyklopädisten der Staatstheoretiker Charles de Secondeau de Montesquieu, das ist der Verfasser des berühmten Buches L'Esprit de Loi, vom Geist der Gesetze, wo er die 3 Gewaltenlehre aufgestellt hat, oder der Naturforscher Buffon oder Voltaire, also faktisch alle französischen Geistesgrößen des 18. Jahrhunderts haben die Artikel geschrieben. Die Enzyklopädie wollte nicht nur ein popularisierendes Sammelwerk oder wissenschaftliches Rüstzeug sein, sondern sie verstand sich expressis verbis als Sprachrohr der französischen Aufklärung, besonders auf religiösem, philosophischem, ethischem und politischem Gebiet. Diderot hat selbst den Artikel Enzyklopädie verfasst und hat das Ziel wie folgt beschrieben, ich zitiere: das über die Erde verstreute Wissen zu sammeln, dessen allgemeines System den Zeitgenossen darzustellen und den nach uns kommenden zu überliefern, damit die Arbeit vergangener Jahrhunderte für die Zukunft nicht unnütz sei, damit unsere Enkel besser unterrichtet sind und zugleich besser handeln und glücklicher werden. Ein sehr hehres Ziel, das, wie wir alle wissen, höchst partiell erreicht worden ist. Ein Autor hat einmal sehr schön formuliert, dass die Enzyklopädie aus den Erkenntnissen der französischen Aufklärung jenen Rambock formte, mit denen die Mauern der Bastille 1789 geschleift wurden. Ganz treffend formuliert. Vor allem aber war sie, und das ist ganz unbestritten, eine intellektuelle Großtat. Ich habe schon angedeutet, dass ein solches Unternehmen von den Gegnern der Aufklärung in Staat und Kirche wütend bekämpft und verfolgt wurde und dass das Ganze eben beinahe eine Kriminalitätsgeschichte darstellt, habe ich schon erwähnt. Folgen der Aufklärung, Nachfolger der Enzyklopädien der Aufklärung sind die heutigen Konversationslexika, die es ja jetzt bald auch nicht mehr gibt. Wenn Sie so wollen, war die Enzyklopädie die Wikipedia des 18. Jahrhunderts, wenn man den Anspruch der Universalität gelten lässt, aber nicht als Maßstab den geistigen Hintergrund. Zum Abschluss dieses Abschnitts, ich komme allmählich zum Schluss, haben Sie keine Angst, zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch die Volksschriften als literarisches Hilfsmittel der Volksaufklärung streifen. Es gibt heute eine Datenbank, die 25.000 solcher Volksschriften bis 1850 nachweist. Die Verfasser der Volksschriften verfolgten das Ziel, neben einer Mentalitätsveränderung im Sinn der Aufklärung, neue Erkenntnisse aus allen Wissenschaften zum Gebrauch im praktischen Leben zu bringen, vor allem in der Land- und Hauswirtschaft. Ich zitiere: Angestrebt wurde eine Wirtschaft und Lebensweise, die auf Prinzipien beruhen sollte, die die Aufklärer als vernünftig anerkannten, sodann die Vermittlung aufklärerischer Religionsvorstellungen und auf Vernunft gründende Sittengesetze, die Zurückdrängung von Aberglauben, Vorurteilen und bäuerlichem Traditionalismus, und intensiv wurde auch die medizinische Volksaufklärung betrieben, sowie die Vermittlung naturkundlicher, historischer, juristischer, pädagogischer und politischer Kenntnisse. Zielgruppe war, wie bei anderen Publikationen, die ich erwähnt habe, auch schon der gemeine Mann, die sogenannten unteren Stände, also eine Bevölkerung, die über keine höhere Schulbildung verfügte und auch über keine intellektuelle Schulung. Über diese Literaturgattung könnte man sehr viel Interessantes sagen, was ich mir hier erspare. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auch diese Literatur einen Nachfolger bis in die Gegenwart gefunden hat. Man kann die Volksschriften als Vorläufer des Sachbuchs im 20. Jahrhundert betrachten. Zwei Beispiele möchte ich erwähnen. Eines habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist dieses Volksbuch von dem Herrn Zerrenner, das ich gleich am Anfang gezeigt habe. Und das zweite, bitte 19, ein ganz, ganz berühmtes Buch, das Not- und Hilfsbüchlein für Bauersleute oder die lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorfs Mildheim für Junge und Alte, beschrieben 1788. Das war ein echter Bestseller und Longseller des 18. Jahrhunderts. Man glaubt es nicht, aber bis 1825 ist es in 500.000 Exemplaren verbreitet und in 11 Sprachen übersetzt worden. Und jetzt komme ich endlich zu dem, was auch Herr Friedrich schon versprochen hat, zu den Bibliotheken, und das wird dann auch der Abschluss sein. Ich möchte Ihnen am Ende meines Vortrags eine Auswahl von Institutionen präsentieren, die über Jahrtausende hin eigentlich die verlässlichsten Bewahrer und Vermittler der intellektuellen und literarischen Überlieferung gewesen sind. Das sind die Bibliotheken. Die hat es natürlich vor der Aufklärung auch schon gegeben, aber die bestehenden Einrichtungen erfuhren einen Transformationsprozess, aber auch neue und neuartige wurden gegründet. Ihre Protagonisten, ihre Vorkämpfer waren und auch ihre Träger und Verwalter und nicht zuletzt auch ihre Benutzer sorgten für die Verbreitung der Ideen der Aufklärung. Es gibt sehr viele solcher Bibliothekstypen, ich greife einige wenige heraus. Von den Universitäten, die, wie ich schon gesagt habe, sich ab dem Ende des 17. Jahrhunderts allmählich begannen, als Vorkämpfer der Aufklärung zu positionieren, habe ich Halle und Göttingen schon genannt. Und was Bibliotheken betrifft, war Göttingen die noch wesentlich wichtigere als Halle. Bitte Abbildung 20. Hier sehen Sie die früheste Abbildung des Bibliotheksraums der Göttinger Universitätsbibliothek. Auch das könnte man in vielen Dingen interpretieren. Ganz recht sehen sich, wie sich die Herren begrüßt haben, wenn sie die Bibliothek betreten haben. Es wird Ihnen ferner auffallen, dass hier nur Männer sind, weil ja Frauen damals zur Universität noch nicht zugelassen waren. Und es fällt Ihnen auch wahrscheinlich noch etwas auf, dass fast alle Herren einen Degen tragen. Und das sind keineswegs nur Adelige, sondern in dieser Zeit hat sich eingebürgert bis ins 19. Jahrhundert. Denken Sie an die schlagenden Verbindungen, dass die Studenten eine Hiebwaffe getragen haben. Ich will jetzt die schlagenden Verbindungen nicht auf die Aufklärung zurückführen, aber vielleicht das Waffentragen. Ja, Leibniz hat Reformideen, in Göttingen sind Reformideen umgesetzt worden, die der Philosoph Leibniz, der unter anderem auch Bibliothekar gewesen ist, propagiert hat. Also er hat bestimmte Prämissen für eine fortschrittliche, moderne Bibliothek aufgestellt, gewisse Forderungen, und die sind das erste Mal realiter in Göttingen angewandt worden. Das beginnt beim planmäßigen Bestandsaufbau, das nicht einfach nach Lust und Liebe, sondern systematisch gekauft wird, bis hin zu liberalen Benutzungsmodalitäten. Auch das Vorbild, auch die Bibliothek in Göttingen hat als Vorbild bis in die jungen Vereinigten Staaten gewirkt. Jetzt das nächste Bild bitte. Und hier sehen Sie etwas ganz Besonderes. Das ist der Entwurf für eine neue königliche Bibliothek in Paris, kurz vor der Französischen Revolution, von dem Architekten Boulez, und ist ein berühmtes Beispiel für die sogenannte Revolutionsarchitektur, die eben solche große Bauten eben errichten wollte. Zum Bau dieser Bibliothek ist es nicht gekommen, aber Sie können hier entnehmen, wie man damals das Ideal einer modernen, wissenschaftsfortschrittlichen Bibliothek gesehen hat. Interessant ist auch, das große Vorbild war ja die Antike, das wird Sie bestimmt an manchen antiken Bau erinnern, und interessant ist auch, dass die Leute, obwohl das Benutzer aus der Zeit der Aufklärung sein sollen, alle antik gewandert sind. Das hat alles seinen tieferen Sinn. Sie werden verstehen, dass dieser Bibliothekstyp nicht unmittelbar in die Bevölkerung hineingewirkt hat. Es war vielmehr so, dass diese Bibliotheken die Literatur bereithielten, die für das Studium der Theologen, Pädagogen, Mediziner und so weiter wichtig war, die dann, wenn sie studiert hatten, als sogenannte Volksfreunde oder Volkslehrer dann sich für die Volksaufklärung engagieren sollten und sozusagen das, was sie studiert hatten, transportieren sollten in die weniger gebildeten Schichten. Sie waren es dann auch, die im 18. Jahrhundert die ersten Volksbibliotheken ins Leben gerufen haben, die sich damals Dorfbibliotheken, Bauernbibliotheken, Gemeindebibliotheken genannt haben. In dem Not- und Hilfsbüchlein, wo ich Ihnen das Titelblatt gezeigt habe, ist sogar ein eigenes Kapitel enthalten, wie man auf dem Lande eine Bauernbibliothek einrichten soll. Die ersten dieser Volksbibliotheken sind übrigens auch in Schottland entstanden. Jetzt bitte vielleicht die Abbildung 22. Das ist die Allan Ramsay Library in Leeds Hill in Schottland aus dem Jahre 1741. So früh war Deutschland nicht dran. Ich habe einmal in Schottland 3 oder 4 solcher Bibliotheken, die noch erhalten sind, besucht. Die haben teilweise sogar noch ihre alten Bestände aus dem 18. Jahrhundert und sind heute alle Literaturmuseen, die von der schottischen Nationalbibliothek verwaltet werden. Also sind heute keine Volksbibliotheken mehr, sondern Forschungseinrichtungen. Aber es ist bemerkenswert, dass sich solche Gebäude bis heute erhalten haben. Ja, zwischen diesen Bibliotheken den Universitätsbibliotheken auf der einen Seite und den Volksbibliotheken auf der anderen, sozusagen top-down und bottom-up, hat so eine große Anzahl anderer Einrichtungen bewegt, von Gelehrten und Bibliotheken bis hin zu Privatbibliotheken und Bibliotheken für spezielle Bedürfnisse. Auf eine Besonderheit möchte ich noch hinweisen, weil wir hier in Konstanz sind. Ihnen ist wahrscheinlich zumindest von der Straßenbezeichnung her der Herr von Wessenberg bekannt, der letzte Generalvikar der Diözese Konstanz, und der hat sich für sogenannte Landkapitelbibliotheken eingesetzt und solche auch gegründet. Die Landkapitel waren im Bereich der katholischen Kirche die heutigen Dekanate. Und in jedem Dekanat sollte für die Fortbildung der Geistlichen eine solche Bibliothek vorhanden sein. Und er hat eine wunderbare Begründung gefunden. Da selbst der gemeine Mann, der Landmann, anfängt zu denken, darf der Klerus nicht zurückbleiben. Und der Klerus war aber gar nicht zufrieden. Selbst wenn die Zeit fortgeschritten ist, kann ich mir die eine oder andere Anekdote nicht verkneifen. Die Geistlichen haben sich damals beklagt und haben gesagt, nicht nur, dass wir jetzt lesen müssen, wir müssen die Bücher auch noch selbst bezahlen, weil die Anschaffung hat der Generalvikar dem Verein vorgeschrieben, also es hat nicht etwa die Diözese bezahlt. Ja, wichtig waren dann auch noch die Gelehrtenbibliotheken, auch da könnte man einen Abend drüber erzählen. Die Gelehrtenbibliotheken wurden unentbehrliche Hilfsmittel im wissenschaftlichen Betrieb der Universitäten, weil bis ins 19. Jahrhundert, weit ins 19. Jahrhundert hinein, die Universitätsbibliotheken alle für die Wissenschaftler und Forscher nötige Literatur bereithielten oder bereithalten konnten. Und einzelne Professoren haben ganz bedeutende Bibliotheken zusammengetragen, die durchaus heutigen Institutsbibliotheken, Fakultätsbibliotheken entsprochen haben. Und die fortgeschrittenen Studenten haben die auch in den Privathäusern der Professoren benutzen dürfen. Es ist Ihnen vielleicht nicht bekannt, dass im 18. Jahrhundert die Vorlesungen teilweise in den Privathäusern der Professoren stattgefunden haben. Wenn Ihnen Ach nee, das erspare ich mir, das führt mich wieder zu weit. Ja, auf eine Privatbibliothek der besonderen Art möchte ich dann zum Schluss kommen. Jetzt bitte das Bild 23. Und zwar mache ich jetzt noch einen Ausflug mit Ihnen in die USA. Thomas Jefferson, 1743 bis 1826, der, wie Sie wissen, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten war, der das Konzept für die tief im aufklärerischen Denken verwurzelte Unabhängigkeitserklärung entworfen hat und schließlich dann der dritte Präsident der Vereinigten Staaten war, hat von 1785 bis 1789 als amerikanischer Diplomat in Paris gelebt. Und er hat sich in diesen Jahren eine umfassende Bildung auf zahlreichen Gebieten angeeignet, sodass man ihn mit einigem Recht geradezu als einen Universalgelehrten bezeichnen darf. Ich bin immer ganz traurig, wenn ich einen solchen Präsidenten mit den heutigen vergleiche. Er trug eine Bibliothek von mehreren tausend Bänden zusammen. Und jetzt zitiere ich ihn, was er darüber geschrieben hat. Putting by everything which related to America and indeed whatever was rare and valuable in every science. Diese Bibliothek war durch und durch vom Geist der Aufklärung geprägt. Und er hat sie auf seinem Landsitz Monticello in Virginia aufbewahrt. Und dort kann man den rekonstruierten Raum, wie der Leseraum, wo er gearbeitet hat, sehen. Als 1814 die Engländer noch einmal Washington eroberten und das Kapitol in Brand setzten, ist auch die erste Library of Congress, also die erste Parlamentsbibliothek, abgebrannt. Jefferson bot daraufhin dem Kongress seine in über 50 Jahren aufgebaute Privatbibliothek zum Kauf an, die damals die vermutlich beste Bibliothek in den jungen Vereinigten Staaten überhaupt gewesen ist. Im Jahre 1815 stimmte der Kongress den Kauf der knapp 7000 Bände für eine Summe von $23.000 zu. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Aber nicht ohne kontroverse Diskussion, da die Bibliothek auch Bücher in Fremdsprachen einschloss, Bücher zur Philosophie, zu den Naturwissenschaften, zur Literatur und zu vielen anderen Themen, die die Abgeordneten nicht unbedingt als Themen betrachtet haben, die zu ihren Aufgaben gehören. Jefferson hat aber im Kongress wie folgt argumentiert: I do not know that it, die Bibliothek, contains any branch of science which Congress would wish to exclude from their collection. There is in fact no subject to which a member of Congress may not have occasion to refer. Also er kann sich nicht vorstellen, dass es ein Thema gibt, über das zu referieren, die Abgeordneten nicht einmal in die Lage, irgendwann einmal in die Lage versetzt werden. Also muss die Bibliothek breit aufgebaut sein. Damit war der Grundstein für eine große Nationalbibliothek gelegt, aber auch das aufklärerische Denken entsprungene Konzept der Universalität vorgegeben, dem die größte Bibliothek der Welt heute noch folgt. Anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens im Jahre 2000 hat sie Jeffersons Bibliothek in der Library of Congress rekonstruiert und gesondert museal aufgestellt. Und damit bin ich in der Gegenwart angelangt und ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange geduldig zugehört haben.
Ja, herzlichen Dank Ihnen, Herr Fodosek, für diesen Einblick in den Bereich Lektüre und Bibliotheken, der Aufklärung, der, glaube ich, ein ganz zentraler ist, wenn man ja insbesondere die Folgen betrachten will. Wo sonst sind die Folgen denn niedergeschlagen? Ihnen mal wieder die Möglichkeit, ein bisschen ins Gespräch zu kommen, möchte ich einräumen. Haben Sie jetzt schon Fragen? Sonst plaudern wir uns noch ein bisschen warm. Ja, bitte. Warum waren die Schotten so früh so fortschrittlich?
Ja, das hängt damit zusammen, dass Schottland ja von der Konfession her kalvinistisch war und man im Kalvinismus besonderen Wert auf Bildung gelegt hat, vor allem auch auf das Lesen, um eben die Heilige Schrift lesen zu können. Und dann kam noch dazu, dass Schottland ein außerordentlich armes Land war und man hat anscheinend auch schon früh erkannt, dass man sich am eigenen Schopf aus der Armut ziehen kann, wenn man für eine bessere Bildung sorgt. Es ist ja auffallend, das viel größere und reichere England hat nur zwei Universitäten gehabt, Oxford und Cambridge, und Schottland hat schon im 16. Jahrhundert 4 Universitäten gehabt. Ich kann Ihnen noch ganz kurz etwas erzählen. Ich habe mal in Schottland eine andere frühe Bibliothek besucht, in der Nähe von Greif. Und diese Bibliothek hat man auf die grüne Wiese gebaut. Eine Kirche, das war im 17. Jahrhundert, eine Kirche, eine Schule und ein Bibliotheksgebäude. Und dann war der Fluss mit einer Furt, die musste man überqueren, wenn man in die Stadt wollte. Und die Bibliothek ist ganz rege von den Leuten benutzt worden, die in der Stadt was zu erledigen hatten, Bauern, Handwerker und so weiter, und auf dem Rückweg. Und von dieser Bibliothek ist das Benutzerbuch seit dem 17. Jahrhundert erhalten und da können Sie lesen, wer Bücher ausgeliehen hat. Da steht der Beruf dabei, Weber, Schuster und so weiter. Und was noch bemerkenswert ist, manche haben das nicht mit der Unterschrift quittiert, weil sie nicht schreiben konnten, sondern mit einem Kreuz, aber lesen konnten sie. Das ist die alte Tatsache, dass früher die beiden Kulturtechniken nicht zwangsweise miteinander verbunden waren. Auch Karl der Große konnte lesen, aber nicht schreiben.
Falls es Sie interessiert, oder ich stelle mal eine Frage, was glauben Sie, was vermuten Sie, welches deutsche Bundesland heute im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die meisten Universitäten hat? knapp daneben, Brandenburg. Ja, mit eins der ärmsten Länder, hat nach wie vor noch die meisten Universitäten, hat aber Schwierigkeiten, sie zu erhalten. Und fusioniert zum Beispiel gerade Hochschulen und Universitäten. Und mein Tipp ist, Brandenburg ist bald überall.
Ja, haben Sie weitere? Hoffe noch auf weitere Fragen.
Ja, bitte. Ja? Wie viele Schriften sind noch vorhanden, wie viel, falls man das prozentual fassen kann, aus der damaligen Zeit heute noch vorhanden sind, heute noch zugänglich sind?
Ich kann Ihnen da keine Zahl nennen, aber ich will jetzt nicht boshaft sein und Ihnen eine Aufgabe zuschanzen. Es gibt Bücherverzeichnisse, die Vorläufer der heutigen Deutschen Nationalbibliographie, die reichen bis in die Messrelationen der Frankfurter Buchmesse und der Leipziger Messe bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und da könnte man einen Anhaltspunkt gewinnen, wenn man das durchzählt. Es sind bestimmt Zahlen veröffentlicht, aber mir sind sie nicht bekannt. Ich müsste selbst in meinen Unterlagen recherchieren. Man findet viel. Ich kann Ihnen da jetzt noch einmal das Beispiel der Volksschriften bringen. Ich habe gesagt, es gibt eine bibliografische Datenbank, die 25.000 bis jetzt nachweist. Die Kollegen, die haben das mit als gedruckte Bibliografie begonnen, haben also vor 25 Jahren das Projekt begonnen, haben sind sie davon ausgegangen, dass sie etwa 1.000 solcher Volksschriften nachweisen können. Und im Lauf ihrer Sucharbeit sind sie jetzt bei 25.000, 26.000 angelangt. Das heißt, es wird immer wieder was noch entdeckt und vor allem auf dem Gebiet der Literatur, die in den Bibliotheken früher so leicht verächtlich behandelt worden ist. Ich meine, dass man Werke von Voltaire oder Goethe oder von Euler oder so, dass das alles in Bibliotheken war, ist ja klar. Aber gerade die populäre Literatur, die zu sammeln, für die hat sich keine Bibliothek früher verantwortlich gefühlt. Und die sind oft über Zensurmaßnahmen in die Bibliotheken gelangt, die mussten für die Zensur eingereicht werden und die Zensurstellen haben dann ihr Exemplar irgendeiner Bibliothek zur Aufbewahrung gegeben. Also man muss schon unterscheiden, um welche Art von Literatur es sich handelt. Und meiner Einschätzung nach, wie gesagt, auch wenn ich keine Zahl jetzt nennen kann, das, was verloren gegangen ist, sagen wir mal seit der Aufklärung und selbst eigentlich seit es den Buchdruck gibt, dürfte relativ gering sein. An meiner bescheidenen Hochschule hat eine Studentin mal bei einer Diplomarbeit ein Buch aus dem 17. Jahrhundert entdeckt, das bisher keiner gekannt hat. Also solche Dinge kommen schon noch vor. Es gibt auch noch einen Grund, warum man solche Dinge immer wieder findet, vor allem kleinere Schriften. Früher hat man, was heute die Bibliothekare gar nicht so gerne haben, damit man nicht so viele kleine Schriften hat, hat man oft 25, 30 Schriften mit weniger und weniger Seiten oder ein bisschen mehr Seiten in einem Band zusammengebunden. Und weil keiner dann einen solchen ganzen Band durchgeblättert hat und bis heute noch nicht durchgeblättert hat, entdeckt man oft immer wieder ganz interessante Dinge. An der Landesbibliothek in Stuttgart hat man sogar bei einer Bibelausgabe ein Exemplar. Die Landesbibliothek in Stuttgart hat die zweitgrößte Bibelsammlung der Welt nach der British Library und da hat ein Theologe eine Bibel gefunden, in der handschriftliche Notizen von Luther drin waren. Hat bisher niemand gewusst, dass die Landesbibliothek ein solches Buch besitzt hat. Denn es ist ja klar, Archivbibliotheken wie Landesbibliotheken, Staatsbibliotheken und zum Teil die alten Universitätsbibliotheken, die schaffen ja auch Bücher an und haben Bücher angeschafft, die vielleicht das erste Mal nach 30 Jahren benutzt werden, wenn jemand zu dem Thema arbeitet. Und wenn es niemand in der Hand heute hat man, muss das der Deutschen Bibliothek angezeigt werden, da hat man wenigstens einen Nachweis, aber früher hat es das nicht gegeben und darum ist man vor Entdeckungen nie sicher.
Es ist die zweite Bibliothek gefallen, zu der ich einen persönlichen Bezug habe. In der Landesbibliothek in Stuttgart habe ich immer gearbeitet und tue das immer noch ganz gerne. Und da war ich auch schon.
Stimmt, ja.
In Monticello, ich kann es Ihnen sehr empfehlen. In Charlottesville ist die University of Virginia. Die hat Jefferson gebaut, sogar nach eigenen Plänen. Sehr interessant übrigens und auch typisch für die Haltung der Aufklärer. Jefferson war, wie Herr Fudusek erläutert hat, in Europa Gesandter gewesen und wusste, dass viele seiner Studenten nie Europa sehen werden. Das war damals einfach noch nicht so einfach möglich wie heute zu reisen. Und er wollte, dass sie einen Eindruck bekommen, zum Beispiel von europäischer Architektur. Und das Hauptgelände der Universität ist ein großes Karree, auf drei Ebenen abgesenkt. Da laufen an den Längsseiten Arkadengänge mit eingeschossigen und zweigeschossigen Gebäuden. In den eingeschossigen wohnten die Studenten, in den zweigeschossigen die Professoren. Es ist übrigens heute so, dass dort die privilegierten Studenten drin wohnen dürfen, die besonders gut sind. Und die Professoren haben in den Gebäuden gelehrt und gelebt. Und an den Stirnseiten waren zwei Großgebäude. Das eine eine Nachbildung eines Palladio-Baus, wie Monticello selber auch, sein Wohnsitz von Jefferson, eine Nachbildung eines Palladio-Baus ist. Und die ganzen Arkaden sind, wenn man sie abläuft, ein Rundgang durch die europäische Architekturgeschichte. Also Sie sehen jede Säulenform, jede Kapitellchen und so weiter und können sich so ein direktes Bild verschaffen von dem, wie in Europa gebaut wurde. Heute wird man sagen, das ist übelste Postmoderne, alles zusammenzusammeln oder so, aber das ist es eben nicht. Es war ein tolles Angebot für die Studenten, einfach sich tatsächlich einen realen Eindruck zu verschaffen, nicht nur anhand von Abbildungen. Also falls Sie mal nach Virginia kommen, besuchen Sie unbedingt die University of Virginia und dann auch Monticello und schauen Sie
das Haus. Die zweite Persönlichkeit, um das noch zu ergänzen, die ich erwähnt habe und die eine ähnliche Rolle in der Vermittlung europäischen Denkens und Lebens nach Amerika gebracht hat, das war ein Benjamin Franklin. Auch Benjamin Franklin war ja Diplomat in Europa. Er war zuerst Verhandlungspartner, wie in Nordamerika noch die Kolonien bestanden, um zu einem Einverständnis mit dem Vereinigten Königreich zu kommen, was ja dann gescheitert ist. Und nachdem dann die Vereinigten Staaten unabhängig waren, war er der erste Geschäftsträger der Vereinigten Staaten in Paris. Und von Paris aus und von England aus hat er auch Deutschland bereist. Das ist auch ganz kurios. Die Verbindungen zwischen Großbritannien und England waren ja sehr eng, weil ja das Königshaus, das englische, damals eigentlich das Haus Hannover gewesen ist. Das heißt, die Kurfürsten von Hannover haben den Thron von England dann eingenommen. Und Göttingen lag ja im Kurfürstentum Hannover und deswegen diese engen Beziehungen zum angloamerikanischen Bereich. Und Franklin war in Europa nicht sonderlich gesund und da hat ihm jemand empfohlen, Bäder in Deutschland zu nehmen. Und das, ich weiß nicht, ob es Bad Pyrmont oder irgend so etwas war, und hat die Gelegenheit benutzt, auch Göttingen zu besuchen und war dort Gast der Akademie der Wissenschaften und hat einen Schriftentausch vereinbart mit der Göttinger Akademie der Wissenschaften und der Philosophical Society of America. Und der hat auch funktioniert und funktioniert bis heute. Und außerdem hat er in Göttingen die Bibliothek gesehen und hat auch da wieder nach Harvard und so weiter Bibliotheksideen von Deutschland, also von einer aufgeklärten Universität nach Amerika gebracht. Also die Verbindungen waren bei dem Durchschnittsamerikaner, wie Sie zu Recht gesagt haben, war es nicht möglich zu reisen. Aber die in einer herausgehobenen Position, die haben sich schon als Vermittler verstanden, etwas von europäischem Gedankengut nach Amerika zu bringen. Man könnte das ausführen, das geht bis weit ins 19. Jahrhundert hinein und letztendlich hat erst der Erste Weltkrieg diese sehr fruchtbare Verbindung dann gekappt.
Und es war nicht, falls der falscher Eindruck entstünde, nicht eine Einbahnstraße, sondern im Gegenteil. Es war wechselseitig. Als Jefferson amerikanischer Gesandter in Paris war, war der Sturm auf die Bastille. Und die französischen Aufklärer und Revolutionäre wussten, jetzt brauchen wir einen Text. Wenn wir schon mal was an Revolution so auf die Beine stellen, muss was verschriftlicht werden. Und sie waren sich unsicher. Sie wussten nicht, wie man das macht. Und dann wussten sie, wir haben ja da gerade einen, der die Unabhängigkeitserklärung geschrieben hat. Und den fragen wir mal. Und in der Tat ist es dann so, dass der zentrale Text der französischen Aufklärung oder der Ursprungstext bis zu einem gewissen Grad tatsächlich aus der Feder eines Amerikaners stammt und nicht eines Franzosen. Ist ein relativ unbekanntes Detail, aber es stimmt.
Ja, noch einmal zu übertragen, europäische Gedanken. In der Aufklärung hat es auch einen Dialog gegeben oder eine Diskussion, das ist die sogenannte Glückseligkeitsdiskussion gewesen, die ist besonders von den sogenannten französischen Moralisten, Vauvenargues, und da gibt es eine ganze Reihe bedeutender Köpfe, die auch entsprechende Bücher geschrieben haben. Dieser Glückseligkeitsdiskurs hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und den hat Jefferson auch in Europa kennengelernt, und darum steht in der Unabhängigkeitserklärung das berühmte Ziel, was jedem Menschen zusteht, the pursuit of happiness. Also auch das ist von Europa in die Unabhängigkeitserklärung gekommen.
Ja, man mag es heute fast nicht glauben. Nun denn, aber womöglich merken Sie schon, wenn man sich damit angefangen hat zu beschäftigen, lässt es einen auch nicht so leicht los, und das hat was sehr Faszinierendes. Ich glaube, wir sollten uns in der Tat klar machen, wie viel wir dieser Epoche und diesen Leuten zu verdanken haben. Das ist wirklich ein ganz, ganz tiefer Einschnitt. In der nächsten Woche werde ich versuchen, Ihnen dazu noch einen kleinen Ausblick zu geben und die Frage zu stellen, was denn passiert, wenn wir genau das vergessen. Ich danke Herrn Fulusek sehr, hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönen Abend, bis dann.